Bevor ich anfange, über mein Thema zu sprechen, die Quellen von spiritueller Kraft, möchte ich gerne einleitend ein paar Sanskrit-Mantren rezitieren, die man normalerweise vor Vorlesungen ausspricht. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jeder einzelne von uns kennt sicherlich das Gefühl, dass man manchmal nicht in der Lage ist, etwas zu tun, was man gerne tun würde. Zum Beispiel weiß ich, dass ein guter Freund von mir, der Künstler, der die Einrichtung hier gemalt hat vom Govinda, manchmal vor einer weißen Leinwand sitzt, einer schneeweißen Leinwand, und nicht in der Lage ist, das Gemälde darauf zu malen, weil es ihm einfach an Einfällen fehlt. Ein Musiker ist manchmal nicht in der Lage, ein Musikstück zu komponieren. Ein Sportler scheint es manchmal unmöglich zu sein, einen Marathonlauf zu machen. Jeder von uns kennt das, dass wir einfach nicht die Kraft haben, das zu tun, was wir tun möchten, und auf eine Kraft, auf einen Kraftimpuls warten. Weiß ich nicht genau, was wir mit dem Kind machen, damit es sich wohlfühlt. Das kann, glaube ich, noch nicht im Verlauf einer Vorlesung folgen, oder? Das wird die schrecklichste Tortur für das Kind sein, meine Vorlesung. Vielleicht sollte man mit ihm spielen irgendwo, dass es sich wohlfühlt. Und sonst kann es sein, dass es sehr unruhig plötzlich wird und so weiter. Haben wir so ein Kinderspiel, die Küche zum, aber da klappert es mit den Topfdeckern plötzlich. Spiel doch ein bisschen in der Küche. Oh, was zu malen, ja, toll. Gut, und jeder von uns kennt plötzlich dieses gewissermaßen erhabene Gefühl, was einsetzt, wenn man plötzlich eine Eingebung hat, eine Inspiration. Christoph zum Beispiel ist ein junger Literat, der Aufsätze schreibt, und du kennst es bestimmt, dass du sitzt vor dem Blatt Papier, du würdest gerne was schreiben, aber du fühlst dich so trübe und so bedeckt, und plötzlich kommt dann die Eingebung und die ganze Geschichte ist da. Mozart spricht davon, der bekannte Komponist, von diesem Phänomen. Er sagt, dass er manchmal, es geht ungefähr so, das Zitat: manchmal suche ich lange Zeit nach einer Komposition. Dann, wenn ich sie am allerwenigsten erwarte, wenn ich auf einem Spaziergang durch einen Park bin, kommt plötzlich das musikalische Werk zu mir in seiner Ganzheit. Nicht, dass ich einzelne Schritte mache von diesem Thema zum nächsten Thema zum nächsten Thema. Nein, auf einmal sehe ich das gesamte Musikwerk in seiner völligen Gesamtheit vor mir. Und da brauche ich nur noch niederzuschreiben. So, im spirituellen Leben verstehen wir, dass diese Quelle der Inspiration, diese Quelle auch von spiritueller Kraft, etwas ist, was wir täglich anzapfen können und was wir täglich bemühen können, um einfach unser spirituelles Leben zu machen. Das ist aber auch noch nicht die Lösung. Tunga Vidya. Es ist so eine unruhige Atmosphäre. Ich weiß nicht, was wir das machen. Wir könnten nachher einen besonderen Teil machen, wo das Kind vielleicht eine Inspiration, dass sie einfach ein bisschen Lärm machen. Ich finde es schön bei einem Vortrag, wenn eine ruhige Atmosphäre da ist. So, dies ist, wovon ich heute sprechen möchte. Ich möchte heute Wege und Mittel aufzeichnen, die es uns ermöglichen, die Stellen zu kontaktieren, wo es uns möglich ist, spirituelle Kraft aufzutanken in unserem Leben. Nun, die meisten von uns sind sehr oft in ihrem Leben in einer Situation, wo sie einfach wie eingesperrte Panther sind zwischen Gitterstäben. Man möchte ausbrechen, man möchte sich entwickeln. Ich habe heute von einem Freund ein Gedicht über den Panther gekriegt und will es mal vorlesen, weil ich persönlich denke, dass es die Situation von vielen von uns schildert, die gerne aufbrechen möchten in ihrem Leben, die mehr aus sich machen wollen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Was ich sehr schön finde, ist, dass der, genau wie der Panther, ein Tanz von Kraft um eine Mitte macht, in der betäubt ein großer Wille steht, so tun viele Menschen sich im Kreise drehen in ihrem Leben. Im Kreise um etwas ganz Großes, was nach Befreiung schreit, was herauskommen möchte, was ich entwickeln möchte, was ich manifestieren möchte. Und eben dazu, damit das möglich ist, ist es nötig, dass man spirituelle Kraft auftankt und somit etwas aus seinem Leben machen kann. Ein Kardinalbeispiel aus den Heiligen Schriften Indiens ist der Weltenschöpfer Brahma. Brahma war zu Beginn der Schöpfung aufgewacht in einem dunklen Universum, in dem es noch gar nichts gab. Es ist fast so wie ein Reisender, der nach langer Fahrt irgendwo aufwacht, mitten in der Dunkelheit eines Raumes und sich die Frage stellt, wo bin ich jetzt? Ich glaube, manche von uns kennen dieses Gefühl. Man ist so viel gereist, man weiß nicht mehr, wo man ist und ist nur von Dunkelheit umgeben. So ist es auch im Leben Brahmas gewesen, dem Weltenschöpfer. Er ist aufgewacht in einem dunklen Universum, in dem es noch nichts gab. Keine Sterne, keine Sonne und keine Planetensysteme, gar nichts. Nur gähnende, dunkle Leere. Nun, er spürte in sich den Auftrag und den Wunsch, die Universen zu schaffen, aber sah sich nicht dazu in der Lage. Was tat er also? Er meditierte. Das heißt, er sammelte seine Aufmerksamkeit, er nahm sie weg von der Außenwelt, die es ja eigentlich noch gar nicht gab, aber er sammelte seine Aufmerksamkeit in seinem Herzen, wurde sehr, sehr still und meditierte über ein ganz bestimmtes Mantra. Und plötzlich dann, in die Dunkelheit seines Daseins, in die Dunkelheit und sagen wir mal Verwirrtheit seines Daseins, spürte er wie ein Lichtstrahl, eine göttliche Eingebung. Er merkte oder bemerkte, die höchste Persönlichkeit Gottes, und mit dem Erkennen von Gott bekam er auch alles Wissen, was nötig war, um sein Schöpferamt zu machen. Er wusste plötzlich, woher er den Urstoff nehmen sollte oder konnte, um damit die Planetensysteme zu machen. Er hatte die Intelligenz, menschliche Existenzen zu machen, tierische Existenzen, für alle Seelen sozusagen eine Wohnstadt, entsprechenden Körper, und konnte dann auf diese Weise durch diese göttliche Inspiration sein Amt ausüben, Welt. Genauso kann es auch in unserem Alltag, genauso können auch wir aus unserer Verwehrtheit, aus unserer Untätigkeit und aus unserer, sagen wir mal, aus unserer Enge herauskommen, der Enge unseres Daseins. Wenn wir wie Brahma unser Bewusstsein sammeln, zusammenziehen eine Inspiration von innen heraus bitten, eine Inspiration Gottes, dann werden wir mit der Gotteserkenntnis auch das Wissen haben, was nötig ist, um unseren spirituellen Weg zu beschreiten. Seht einmal, im spirituellen Leben geht es darum, eine ganz bestimmte Transformation zu erleben. Eine Transformation von einer bedingten, eingeengten, gefangenen Person zu einer befreiten Person. Um diese Transformation gut darzustellen, möchte ich euch gerne eine Geschichte aus der Sufi-Tradition mitteilen. Die Sufis haben sich sehr mit Transformation auseinandergesetzt und haben diese wunderschöne Lehrgeschichte in ihrer Tradition. Es war einmal ein Fluss. Wenn immer der Fluss zur Wüste kam, versickerte er in der Wüste. Aber es gab in ihm eine Sehnsucht. Ich möchte die große Wüste überqueren. Da kam eines Tages der Wind zu ihm. Und der Wind sagte: Mein lieber Fluss, wenn immer du so auf dem Boden bleibst, wirst du in der Wüste versickern. Vertraue dich mir an. Du musst allerdings dazu dein falsches Ego aufgeben, ein Fluss zu sein. Der Fluss wollte das nicht und versickerte weiter, Jahr um Jahr in der Wüste. Bis irgendwann einmal er zum Wind sagte: Mein lieber Wind, wie soll ich mich dir anvertrauen? Genau. Ja, sagte die Luft, du musst es erlauben, dass ich dich nehme, dass ich dich transformiere in Dampf, und dann wirst du schon sehen. Hast du Vertrauen? Und er sagte, der Fluss, mir bleibt ja nicht anderes übrig, sonst versickere ich immer und komme zu nichts. Und daraufhin ließ er sich nehmen, die Luft verwandelte ihn in eine Wolke, trieb ihn über die Wüste, sodass er am anderen Ende der Wüste sich abregnen konnte und dann als Fluss weiterfließen konnte, den großen Ozean entlang. So wird es auch sein, wenn wir Befreiung von unserem Leben in unserem Leben brauchen. Wir müssen zunächst einmal unser falsches Ego aufgeben. Das ist nicht einfach, ich weiß, doch alle spirituellen Traditionen sprechen davon, dass um spirituellen Fortschritt zu machen, der Mensch sich aus der falschen Identifizierung lösen muss. Es ist im spirituellen Wissen so, dass wir nicht Menschen sind, die eine Seele haben. Es ist falsch zu sagen, ich bin ein Mensch und habe eine Seele. Es wäre richtig, ich bin eine Seele und habe im Augenblick einen Mensch. Um es mal ganz klar zu sagen, du bist nicht Christoph, der eine Seele hat, sondern du bist eine Seele, die einen Christoph hat. Mit dem Christoph meine ich jetzt das Denken eines jungen Gymnasiasten, die Geburt in einer bestimmten Familie, bestimmte Fähigkeiten und ganz bestimmte Schwächen. die umgeben uns als eine, diese Dinge, als eine spirituelle Seele. Und jedes Mal, wenn wir uns mit diesen Dingen identifizieren, dann leben wir in einer falschen Identität, in einem falschen Ego. So die vedischen Schriften oder die heiligen Schriften Indiens rufen uns auf, ganz entschieden. Sie sagen, wach auf und nennen uns dann Kind der Unsterblichkeit. Sie sagen, du bist eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Gottes und nur aufgrund eines Fehlers identifizierst du dich mit dem physischen Körper. Das ist ein Fehler. Gut, nun möchte ich gerne darüber sprechen, nachdem ich über Transformation gesprochen habe, wie es für uns möglich ist, diese Transformation zu erreichen. Wie können wir aus unserer falschen Identifizierung, aus unserem falschen Ego aufwachen und unseren spirituellen Weg beschreiten. Ich habe mir, als ich auf dem Weg von dem Tessin hierher kam, einige Notizen dazu gemacht. Das ist ein ganz großes Thema. Hier möchte ich es nur ganz, sagen wir mal, ein bisschen ansprechen. Ich kann nur hoffen, ein paar Denkanstöße zu geben, die jeder von euch und jede von euch, wenn sie euch wertvoll erscheinen, im eigenen Leben umsetzen müssen. Das Entscheidende beim spirituellen Leben ist, dass man das Wissen, was man hat, auch ins Leben umsetzen kann, muss. Spirituelles Leben ist wirklich nur dann möglich, wenn man spirituelles Wissen umsetzt in den Alltag. Im materiellen Leben ist es möglich, zum Beispiel, dass jemand einen Nobelpreis bekommt für eine bestimmte Entwicklung, sagen wir mal in der Physik. Dieser Nobelpreisträger wird geehrt und wird vielleicht sehr respektiert unter den Menschen, auch wenn er in seinem Leben einen sehr schlechten Charakter hat, zum Beispiel seine Frau verprügelt und seine Kinder in einen Plastiksack hineinstopft und in die Aare wirft und so weiter. Wenn es nicht rauskommt, kriegt er trotzdem seinen Nobelpreis in der Physik. Nicht? Im spirituellen Leben ist es nicht möglich, dass man in seinem Leben sich unmöglich verhält und unmögliche Aktivitäten ausübt und es gleichzeitig zu spirituellen Fortschritt bringt. Das ist nicht möglich. Das Leben und die Aktivitäten müssen eins sein. Das Wissen und die Ausübung des Wissens muss miteinander verschmolzen sein. Sonst kann man nicht vorankommen. So, ich hab jetzt gedacht, dass ich vielleicht aus unserer Tradition euch und Ihnen ein paar kleine Anhaltspunkte gebe, ein paar Juwelen sozusagen, die einem helfen, diese Transformation zu erlangen. Es wird jedoch nur möglich, diese Vorlesung wird nur dann erfolgreich sein, wenn man so will, oder sagen wir mal, wird nur dann etwas ausrichten, wenn Sie oder ihr diese Juwelen im Leben auch zur Anwendung bringt. Ihr werdet dann sehen, dass sie einen Glanz bekommen, diese Juwelen, und euren Pfad durch dieses Dasein, durch das materielle Dasein erhellen. Nun, das Erste, was uns helfen kann, eine spirituelle Erfahrung und Transformation zu erleben, ist der heilige Name Gottes. Eben hat Tungavitya ein paar schöne Lieder gesungen, ein paar Meditationslieder und zum Schluss immer das Hare Krishna Maha Mantra gesungen. Einige kommen schon öfters zum Govinda und kennen das Mantra und haben dann mitgesungen. Ich habe auch einige gesehen, die vielleicht das erste Mal mitgesungen haben und noch ein bisschen sich orientieren mussten, wie spricht man das aus und wann fängt man an zu singen. Und ich habe auch einige gesehen, die noch ein bisschen schauen, was ist das jetzt genau und wie wirkt das auf mich, und die es einfach mal von außen ganz gerne ein bisschen distanziert betrachten. Ganz gleich, zu welcher Gruppe man gehört, ich habe gute Nachrichten. Der heilige Name, wenn er gesungen wird, kann unser Bewusstsein transformieren, kann dort eine Veränderung hervorbringen. Das Bewusstsein wird wie eine Art Spiegel, wird mit einem Spiegel verglichen. Was immer wir sehen und erleben, wird reflektiert in unserem Bewusstsein. Manche Dinge regen uns auf, andere besänftigen uns. Ein schöner Naturspaziergang wird etwas anderes auslösen im Bewusstsein als ein Spaziergang durch eine hektische Innenstadt mit dem zum Teil doch sehr stressigen Alltagsleben. Nicht, was immer wir mit unserem Bewusstsein, in unserem Bewusstsein wahrnehmen, wird reflektiert von dem Bewusstsein. Doch anders als bei einem Spiegel, wo das Bild, was im Spiegel ist, sofort verschwindet, wenn das Objekt nicht mehr da ist, bleiben die Dinge in unserem Bewusstsein. Um es klarer zu sagen, du machst etwas vor einen Spiegel halten und wenn das dann weg ist, der Gegenstand oder das Gesicht, dann gibt es nichts mehr im Spiegel, aber auch gar nichts, was diesen Gegenstand wieder hervorbringen könnte. Selbst Sherlock Holmes, um es ein bisschen spaßhaft auszudrücken oder ein bisschen modern auszudrücken, hat keine Möglichkeit, vor einem Spiegel, dem Spiegel sein Geheimnis zu entlocken, nämlich wer alles sich an diesem Tag und was alles sich an diesem Tag im Spiegel reflektiert hat. Allerdings bleibt alles, was wir einmal erlebt haben, in unserem Bewusstsein hängen und kleben. Wenn man sehr schlechte Erfahrungen hat, spiegelt das sich wieder. Wenn man einen sehr angestrengten Tag hat, ist man vielleicht ein bisschen aggressiv, weil da so die Eindrücke des Tages sind. Wenn man einen sehr stillen Tag hatte, in dem man in der Natur war, ist man vielleicht sehr beruhigt und so weiter. Alles bleibt hängen in unserem Bewusstsein. Deswegen ist es im spirituellen Leben absolut wichtig, ein bisschen mentale Hygiene zu betreiben. Man sollte sehen, was man sich aussetzt. Muss ich diesen Film sehen? Oder werde ich vielleicht, wenn ich den Film gesehen habe, noch lange gestört werden? Ich weiß, dass als Kind habe ich viel Horrorfilme gesehen. Ich weiß nicht warum. Ich nehme an, weil mein großer Bruder mich dazu animiert und inspiriert hat. Und ich merkte dann, wie manche dieser Filme lange Zeit in mir blieben. Sodass ich noch lange Zeit, wenn ich alleine durch den Wald ging, vor unserem Haus, den Schlangenmenschen hinter den Bäumen hervorkommen sah. Das ist ein Beispiel, wie Eindrücke in unserem Bewusstsein bleiben. Besonders unseren Kindern sollten wir sollten vorsichtig sein, was wir dem jungen, zarten Bewusstsein zumuten an Eindrücken und was nicht. Gut, nun das Singen der heiligen Namen Gottes, und das ist mein Punkt eigentlich, wird es machen, dass dieser Staub in unserem Bewusstsein, diese Eindrücke, die schon seit langer Zeit, vielleicht sogar seit einem vergangenen Leben da drin sind, wegkommen. Und wir ein sehr klares, ja ein transparentes Bewusstsein erlangen. Das ist so eine unglaubliche Möglichkeit und so eine unglaubliche Gabe, dass ich persönlich der Meinung bin, dass man das also weit verbreiten müsste. Wir haben einmal ein Experiment in Serbien machen können, in einer psychiatrischen Anstalt sogar. Dort waren sehr schwere Fälle von Menschen, die wirklich sehr schwer gestört waren, durch zum Teil traumatische Vorkommnisse, die sie nicht verarbeiten konnten. Und mit diesen Menschen wurden wir gebeten, zu versuchen, ihnen zu helfen durch eine Mantra-Therapie, so hieß es. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach mit denen die heiligen Namen gesungen, den Hare Krishna Maha-Mantra gesungen, nachdem wir ihnen ein angenehmes Gefühl erstmal gegeben hatten. Wir hatten Festmahl, glaube ich, mitgenommen, also vegetarische Speise, die sehr gesund ist und die auch den Geist ein bisschen beruhigt. Und da haben wir mit ihnen gesungen. Und sie werden sich freuen zu hören, dass diese Menschen, die also wirklich in innerer Not waren, durch das Singen des Hare Krishna Mahamantras merken, wie diese unheilvollen Einflüsse von ihnen weggingen und sie ruhig wurden. Nachdem man das einige Male wiederholt hatte, konnten einige sogar diese Klinik verlassen und waren als geheilt anzusehen. So, natürlich Also ich wollte damit nur kurz zeigen, was für eine Kraft in diesen Mantren, diesen heiligen, dem Singen der heiligen Namen Gottes liegt, die Eindrücke, die störenden Eindrücke aus dem Geist herauszunehmen. Nun, um diese Mantra-Meditation zum Erfolg zu bringen, ist natürlich eine bestimmte innere Einstellung nötig. Ich habe einen Freund, Jai Hari, der sehr bekannt ist mit einem ziemlich bekannten Sänger, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Mick Jagger von den Rolling Stones, eine sehr alte Musikband, oder wie man das sagt. Und Mick Jagger, also dieser Sänger, hatte also gehört von dem der Kraft, der in dem Hare Krishna Maha Mantra steckte, und wollte das jetzt auch einmal kennenlernen, vielleicht um einen Hit daraus zu machen oder vielleicht für sein persönliches Leben, das weiß ich nicht so genau. Und er saß also da, fing an zu versuchen zu meditieren und mit der Haltung, wann passiert denn jetzt etwas? Wann kommt die Erleuchtung? Und so weiter. Und nachdem sie dann nicht kam, nach 5 Minuten sagte er, sorry, it's not my cup of tea, das ist nicht meine Sache. So können wir nicht an spirituelle Praxis herangehen, mit diesen Gedanken, dass jetzt sofort etwas passieren soll. Sagen wir mal, als wären wir die Kontrollierenden und Beherrschenden dieser spirituellen Erfahrung. Nein, die innere Einstellung, die gut ist für spirituelle, sagen wir mal, spirituelle Praxis, heißt Trinadapi Sunichina. Man soll sich demütiger fühlen als das Stroh in der Gasse. Als zweite Eigenschaft soll man Duldsamkeit entwickeln, dass man die kleinen Schwächen anderer dulden kann, nicht gleich aufbraust. Die nächste Eigenschaft ist, dass man anderen Ehre erweisen sollte. Und die letzte Eigenschaft ist, dass man frei werden sollte von dem Wunsch, immer geehrt und anerkannt zu werden. In einem Wort, man kann am besten die spirituelle Praxis ausüben, wenn man frei vom falschen Ego ist. Wenn man sich in Bescheidenheit übt, wenn man versteht, ich bin hier in diesem physischen Körper eine winzig kleine Seele, ein winzig kleines Teil Gottes. Das ist wunderbar und das ist sehr erhaben, aber ich habe nichts zu tun mit diesen ganzen Aufbauschungen, diesen ganzen materiellen Vorstellungen von mir selber und so weiter. Nun, der nächste Punkt, über den ich gerne sprechen möchte, ist, dass für unsere spirituelle Transformation Gemeinschaft unglaublich vorteilhaft ist. Die Gemeinschaft mit Menschen, die auf der im spirituellen Leben verankert sind. Wenn wir so glücklich sind, diese Gemeinschaft zu finden, sollten wir sie pflegen. Und wenn wir sie noch nicht kennen, so eine Gemeinschaft, wenn wir solche Leute nicht kennen, sollten wir uns bemühen darum, solche Menschen kennenzulernen. Denn in ihrem Umgang können wir sehr geprägt werden. Das kann uns sehr, sehr helfen. Ich habe einmal gehört, dass es in Bengalen eigentlich noch immer viele Wolfskinder gibt. Was das sind, sind Kinder, die von ihren Eltern entweder die verloren gingen oder die sogar vielleicht von den Eltern ausgesetzt wurden und in der Wildnis dann von Wölfen großgezogen wurden. Und da gab es jetzt einen Fall, von dem ich gelesen hatte vor ein paar Wochen. Ein kleines Mädchen, was also von christlichen Missionaren dann aufgenommen wurde aus der Wildnis und dann dort lebte wie ein kleine Wölfin, also die krabbelte auf allen Vieren ganz behende herum und stritt sich dann mit den Dorfhunden Knochen und so weiter. Die ging da fauchend in die Mitte dieser wilden, räudigen Hunde, die niemand mehr trainieren wollte, biss sich da mit denen herum, biss denen ins Hinterteil und wohin auch immer man beißt, da bin ich nicht so erfahren, nicht? Und weil sie eben geprägt worden war durch diese Gemeinschaft mit Wölfen, unter denen sie groß geworden war. Wir alle sind so unglaublich geprägt von der Gemeinschaft, in der wir groß werden, dass es ganz wichtig ist, für unseren spirituellen Fortschritt die richtige Gemeinschaft aufzusuchen. Nun, weiter hilfreich für unsere spirituelle Entwicklung sind 6 Eigenschaften, die es gut sind, die zu entwickeln. Zunächst einmal Enthusiasmus. Enthusiasmus ist eine so große Kraft, eine so schöne Kraft. Enthusiastisch kann man sein, wenn man ein Ziel hat, was einem klar vor Augen ist und was man, wenn man sich nur daran erinnert, eine große Kraft und Inspiration gibt. Es heißt in den indischen Schriften, demjenigen, der enthusiastisch ist, ist die Göttin des Glücks gewogen. Einfach nur, wenn man für irgendetwas enthusiastisch ist, wird man in dieser Bestrebung dann sicherlich erfolgreich werden. Enthusiasmus kann man am besten dort auftanken, wo er ruht, nämlich im Herzen von Menschen, die voll mit Enthusiasmus sind. Enthusiasmus ist etwas sehr, sehr Schönes, ein wirkliches Juwel, kann man sagen, für die spirituelle Praxis. Die nächste wichtige Eigenschaft, die wir entwickeln können für unsere Transformation, ist eine ausdauernde Haltung. Auch wenn wir nicht sofort erfolgreich werden in unseren spirituellen Bemühungen, sollten wir doch ausdauernd sein und geduldig. Mein spiritueller Meister hat das einmal mit einer kleinen Geschichte illustriert, wie wichtig Geduld ist. Und zwar sprach er von einem jungen Mädchen, das anscheinend geheiratet hatte und dann in der Hochzeitsnacht intim mit ihrem Mann zusammenkam. Und am nächsten Morgen dann ganz ungeduldig fragte, wo ist denn das Baby? Ich hörte, so kommen Babys. Der Mann sagt, nun, ja, vielleicht ist der Samen gelegt worden, aber die Frucht braucht noch 9 Monate. Nicht? So ist es auch im spirituellen Leben. Wir können nicht so ungeduldig daran gehen, indem wir einfach sagen, klack, jetzt muss es in den nächsten 5 Minuten geschehen. Spirituelles Leben ist eine Frage von geduldiger Kultivierung. In meinem Leben vor dem Mönchsleben, ich meine damit jetzt aber nicht ein Vorleben, sondern einfach das, was ich getan habe, bevor ich ein Mönch war, habe ich einen kleinen Gartenbaubetrieb gehabt, also mit 16 Jahren, es war also nicht in dem Sinne wohl ein Betrieb, aber ich hatte irgendwie so versucht, damit meine Reisen zu finanzieren, dass ich einfach in der Nachbarschaft dafür gesorgt habe, nach besten Kenntnissen die Gärten zu versorgen und aufzubauen. Und ich habe damals gelernt, dass die wertvollsten Bäume, die ein wirklich wertvolles Holz haben, meistens lange Zeit brauchen, um zu wachsen. Es gibt zum Beispiel einen chinesischen Bambus. Diesen chinesischen Bambus ist anders als der indische Bambus. Der chinesische Bambus, da muss man die Pflanze 5 Jahre hegen und pflegen. Die ist zu der Zeit unter der Erde. Die sieht man nicht mal. Es ist nicht mal ein Sprössling, der aus der Erde hervorragt. Aber man muss da also immer hinkommen und Wasser geben, vielleicht auch gute Worte. Eines Tages schaffst du es, gib nicht auf und so. Also soll helfen, wenn man die Pflanzen auch als Lebewesen anerkennt und mit ihnen dementsprechend behandelt. Und dann plötzlich kommen die aus dem Boden heraus und wachsen innerhalb eines, also ich kann mich da jetzt nicht genau festlegen, aber so eines Jahr, in einem Jahr gleich 10 Meter. Das kann man fast, man kann sich da vorstellen und die fast wachsen sehen. So ist es manchmal auch in der spirituellen Entwicklung eines Menschen. Man braucht ein bisschen Geduld, man braucht ein bisschen Ausdauer und man braucht Enthusiasmus. Dazu ist es natürlich wichtig, dass wir uns mit richtigen Mitteln bemühen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand vielleicht für 10 Jahre etwas bewässert in der Erde und dann kommt zum Schluss gar nichts hervor, weil das war einfach nicht ein richtiger Samen. Es war vielleicht nur ein kleiner Kieselstein und er dachte, es sei ein Splitter eines Kieselsteins und er dachte, es sei ein Same. So, wenn wir Geduld, Enthusiasmus und Ausdauer in unserem spirituellen Leben anwenden, ist es natürlich nötig, dass wir einen richtigen spirituellen Pfad haben, dass das aber auch was passiert, passieren kann. Nicht, dass wir einfach einen Kieselstein bewässern und denken, da kommt irgendwann ein wunderschöner Bambus hervor. Wie können wir uns sicher sein, dass der spirituelle Pfad richtig ist? Nun, die Heiligen Schriften sagen uns, einen spirituellen Pfad kann man an folgenden drei Dingen erkennen. Zunächst einmal gibt es Heilige Schriften, die in der Tradition weitergereicht wurden, die diesen spirituellen Pfad beschreiben. Zum Beispiel, wir praktizieren das Krishna-Bewusstsein und haben einen immensen Reichtum von Schriften. In Govinda sind einige aufgebaut, wie ich sehe, aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir haben. Ich sehe, dort ist die Bhagavad Gita als das Hauptbuch aufgeschrieben, aber wir haben ungefähr wohl, Shrishtikata, du weißt, 50 Bücher? Mehr. 60, 70 Bücher, die aber schon seit Anbeginn der Menschheit existieren. Das sind nicht so neue, wir haben auch neue Bücher natürlich. Eine Tradition muss leben und immer wieder etwas Neues hervorbringen. Nicht? Das ist klar, aber ein echter spiritueller Pfad sollte solche heiligen Schriften als Grundlage haben und nicht irgendeine Spekulation sein. Weisheit ist immer etwas sehr Altes. Es kommt letztendlich muss einen göttlichen Ursprung haben und kommt dann in diese materielle Welt hinein. Und wird dort weitergereicht und so weiter. So, daran kann man einen spirituellen Pfad erkennen. Das zweite, worauf man suchen, sagen wir mal, Achtung geben sollte oder wonach man Ausschau halten sollte, sind Menschen und Persönlichkeiten, die diese Inhalte, die in den Heiligen Schriften drinstehen, bereits verwirklicht haben, die danach leben. Sadhus nennt man diese Leute. Sadhus, in Deutsch ungefähr übersetzt, Heilige. Menschen, die in ihrem Herzen eine Transformation erlebt haben. Und das Dritte, wonach man schauen sollte, wenn man einen spirituellen Pfad beschreiten will, ist, gibt es Lehrer, gibt es Meister, die das nicht nur verwirklicht haben, sondern die bereit sind, sagen wir mal so, oder die den Wunsch haben, so ist vielleicht besser, dieses Wissen weiterzugeben und geduldig die Aufgabe übernehmen, uns anzuleiten, wie wir ebenfalls zu dieser Stufe der Vollkommenheit kommen. Das sind drei Dinge, die ich gerne hier so in den Raum stellen würde. Zum Beispiel unsere Tradition des Krishna-Bewusstseins legt sehr großen Wert darauf, dass wir diese heiligen Schriften studieren, dass wir Gemeinschaft pflegen mit solchen, die das verwirklicht haben und dass wir schließlich in demütiger Weise uns bemühen um eine spirituelle Einweihung von einem echten spirituellen Meister, der uns schulen kann, der uns ganz persönlich auf unsere persönliche Situation hin Unterweisungen geben kann, wie wir diese Inhalte anwenden und dann auch verwirklichen können. Yes. Ein weiterer Punkt, den ich noch ich möchte noch zwei Punkte anbringen. Ich werde das dann zusammenfassen, sodass es nicht alles so viele Punkte waren und man gar nicht mehr sich an die Einzelnen dann erinnern kann, weil es einfach zu viel war. Eine wichtige Regel für jemanden, der spirituelles Leben praktiziert, ist, dass er versucht, das anzunehmen im Leben, was förderlich ist für seine spirituelle Entwicklung und umgekehrt das abzulehnen oder zurückzuweisen, was hinderlich ist. Im spirituellen Leben kann man ruhig, wie soll ich mich ausdrücken, dieser Punkt beschäftigt sich mit dem Umgang mit der materiellen Welt und der Materie. Wenn da etwas ist, was förderlich ist für unsere spirituelle Entwicklung, wie zum Beispiel Nahrung, gesunde Nahrung, sollten wir das annehmen, aber wir sollten das ablehnen, was nicht so förderlich ist, was nicht uns weiterhilft, was nicht heilsam ist. Wenn wir diese einfache Regel anwenden in unserem spirituellen Leben, werden wir recht schnell ein Erlebnis haben und eine Erfahrung machen. Wenn man aber immer wieder da Kompromisse schließt, dass man Dinge annimmt, die einfach hinderlich sind im spirituellen Leben und nicht Dinge annimmt, die förderlich sind, dann ist es manchmal, sagen wir mal, nicht so möglich, Fortschritte zu machen. Dann fühlt man sich so, als würde man in einem Boot sein und versuchen loszurudern, aber man ist noch festgebunden am Anlegesteg oder man hat den Anker noch drin. Es gibt in Indien so eine Geschichte von einer Bootsgesellschaft. Es war eine Hochzeitsgesellschaft, die sich die ganze Nacht rudern ließ, um am Morgen in der Stadt anzukommen, wo die Hochzeit stattfinden sollte. Der Bräutigam war auf dem Boot und der Vater des Bräutigams, der Brautvater, sagt man, glaube ich, so da wurde die ganze Nacht gerudert, aber am Morgen kamen sie nicht an und stellten dann fest, wir hatten den Anker noch drin. So kann es manchmal sein im spirituellen Leben, dass man wohl äußerlich viele Dinge macht, aber nicht wirklich vorankommt, eben weil man noch den Anker drin hat. Wir müssen alle da ehrlich zu uns sein und sagen, wo ist vielleicht unser privater Anker? Yes. Und ein anderes sehr förderliches Prinzip für spirituelles Leben ist es, das, was einem geschieht im Leben, als Möglichkeit zu sehen, oder sagen wir mal, ja, als eine Gelegenheit zu sehen, um zu lernen. Die meisten Menschen gehen mit einer Brille durch die Welt, in der zwei Brillengläser sind. Das ist gut, das ist schlecht. Und so wechseln sie immer zwischen diesen beiden Brillengläsern. Das ist gut, das ist schlecht. Das ist gut, das ist schlecht. Das ist gut, das ist schlecht. Und können so nicht aus den Erfahrungen richtig Nutzen ziehen und richtig lernen. Diese Welt ist wie eine Prüfungshalle für uns. Und es ist gut und sehr ratsam, wenn wir, während wir durch diese Welt hindurchgehen, alles, was wir erleben, als eine Möglichkeit sehen in unserem Leben, daraus zu lernen. Ich möchte euch zum Abschluss eine Illustration für diesen Punkt geben, und zwar von einem alten, weisen Mann. Dieser alte, weise Mann hatte einen wunderschönen, prachtvollen, weißen Hengst in seinem Stall. Der Hengst war so schön, dass sein Muskelspiel jeden Menschen, der das sah, bezauberte. Und wenn er galoppierte, schien es, dass die himmlischen Wesen kamen, um zu sehen, wie dieser Hengst über die Weidegründe schwebte. Der Hengst war so anziehend, dass sogar der König im Lande davon hörte und den alten Mann aufsuchte und zu ihm sagte, dein Hengst ist so schön, ich bin bereit, dir die Hälfte meiner Schatzkammer zu geben für diesen Hengst. Und der alte Mann schüttelte mit dem Kopf und sagte, wie kann ich einen Freund verkaufen? Das geht nicht. Zum nächsten Morgen fehlte der Hengst im Stall. Einige Dorfleute dachten, der König, der sehr habgierig war, hatte den so mitgenommen. Aber es war nicht erwiesen. Die Dorfleute kamen also zu dem alten Mann und sagten, das ist aber schlecht. Jetzt hast du weder Geld noch Hengst. Aber der alte Mann sagte, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Mal sehen, was wir davon zu lernen haben. Nach genau 4,5 Tagen hörten die Leute im Dorf ein freudiges Wiehern vor dem Dorf und man sah den weißen Hengst mit 20 Wildstuten, prachtvolle Tiere, vor dem Dorf stehen, und er trabte dann mit den Wildstuten hinter sich, die hatten da wohl eine private Abmachung gemacht, in den Stall des alten Mannes Der alte Mann brauchte nur noch so einen kleinen Klöppel, sagt man in Norddeutschland, kleines Holzstückchen in die... So schön, ich bin bereit, dir die Hälfte meiner Schatzkammer zu geben für diesen Hengst. Und der alte Mann schüttelte mit dem Kopf und sagte, wie kann ich einen Freund verkaufen? Das geht nicht. Am nächsten Morgen fehlte der Hengst im Stall. Einige Dorfleute dachten, der König, der sehr habgierig war, hatte den so mitgenommen. Aber es war nicht erwiesen. Die Dorfleute kamen also zu dem alten Mann und sagten, das ist aber schlecht. Jetzt hast du weder Geld noch Hengst. Aber der alte Mann sagte, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Mal sehen, was wir davon zu lernen haben. Nach genau 4,5 Tagen hörten die Leute im Dorf ein freudiges Miauen vor dem Dorf und man sah den weißen Hengst mit 20 Wildstuten, prachtvolle Tiere, vor dem Dorf stehen und er trabte dann mit den Wildstuten hinter sich, die hatten da wohl eine private Abmachung gemacht, in den Stall des alten Mannes. Der alte Mann brauchte nur noch so einen kleinen Klöppel, sagt man in Norddeutschland, ein kleines Holzstückchen in das Schloss so hineinzutun und hatte jetzt 21 Prachtexemplare von Pferden. Oh, sagten da die Dorfbewohner, das ist aber gut. Jetzt hast du statt einem 21 Pferde. Daraufhin sagte der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Mal sehen, was wir davon zu lernen haben. So nach einer Woche beschloss der einzige Sohn, es war ein Einzelkind des alten Mannes, eines der Stuten zu nehmen, um sie zuzureiten, sagt man. Und am Anfang zeigte sich die Stute auch ungeheuer kooperativ. Dann jedoch, ich glaube, eine Schlange war plötzlich vor ihr hingeschlittert, nicht? Bäumte sie sich dermaßen wild und vor allen Dingen unangekündigt auf, dass der Sohn in hohen Bogen von dem Rücken fiel und sich beide Knie brach. So, unser Arzt unter uns weiß, dass das ein ganz schwieriger Bruch ist. Kniebrüche, Gelenkbrüche heilt fast nie. Also, heilt selten voll und ganz aus, jedenfalls in dem Fall nicht. Der Junge hatte fürs Leben O-Beine. Die Leute im Dorf waren voller Mitleid und sagten zum alten Mann, das ist aber schlecht. Jetzt ist dein Sohn ein lebenslanger Krüppel. Der Alte sagte, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Lasst uns mal sehen, was wir davon zu lernen haben. Nach einem weiteren Jahr war Krieg. Und es war ein Krieg, in dem es nichts zu gewinnen gab. Es war ein Verlustkrieg für diese eine Seite. Alle jungen Leute wurden nach und nach zu diesem Krieg eingezogen und verloren blutend auf dem Schlachtfeld ihr Leben. Auch die jungen Männer des Dorfes waren ohne Ausnahme eingezogen worden, fast ohne Ausnahme. Ein einziger war nicht eingezogen worden, und das war der Sohn, der vom Pferd gefallen war. Oh, sagten da die alten Leute, das ist aber gut. Wir haben unsere Söhne verloren. Du hast nicht den allerschönsten Sohn, aber hast noch deinen Sohn. So der alte Mann sagte zu diesem Zeitpunkt etwas, was ich glaube, was ihr alle und sie alle inzwischen gelernt haben. Es war die gleiche Antwort. Wenn ich sie jetzt wiederholen würde, würde ich die Intelligenz meiner Zuhörenden also grob unterschätzen. Er gab also die gleiche Antwort. Dieser eine Punkt ist sehr gut im spirituellen Leben. Dass man einfach sich abgewöhnt zu sagen, dies ist aber gut und dies ist aber schlecht, dass man sofort alles bewertet nach seinen Gedankenmustern. Es ist gut zu sagen, lasst uns hiervon etwas lernen. Lasst uns sehen, was ich davon lernen kann. Gut. Ich möchte jetzt gerne eine kleine Zusammenfassung geben von den Punkten, die mir von all dem Gesagten, was ja viel war, am wichtigsten erscheint. Ich möchte sagen, warum ich so viele Punkte gesagt habe. In diesem Publikum ist es so, oder unter euch ist es so, dass manche sehr intensiv ins Beurteilen wie ich praktizieren und andere vielleicht zunächst einmal ein eher schüchternes Interesse an diesem Thema haben und also noch nicht praktizieren. Also das ist schwierig, beide Arten von Zuhörerschaft zufriedenzustellen. Ich möchte deswegen gerne eine Zusammenfassung geben von dem, worauf es mir darauf ankam, dass man etwas mitnehmen kann. Es ist, mein wichtigster Punkt ist, dass um spirituellen Fortschritt zu machen, ist es ganz wichtig, dass wir die Orte kennen, wo wir Kraft auftanken können. Es ist fast so wie bei einem Kassettenrekorder. Wir müssen wissen, wo die Steckdose ist, aus der wir den elektrischen Strom beziehen können, der nötig ist, um das Gerät zu betreiben. So gibt es auch im Leben von uns Orte, wo wir spirituelle Kraft auftanken können, welche uns helfen kann in unserer spirituellen Entwicklung. Der erste Ort, den ich empfehlen möchte, sind Menschen, die selber im spirituellen Wissen verankert sind, die es ernst machen, die nicht fadenscheinig sind, sondern echt. Das ist ganz wichtig. Diese Gemeinschaft kann uns prägen. Der zweite Punkt, der zweite Ort der Kraft, könnte man sagen, ist eine spirituelle Übung oder eine spirituelle Praxis. Von all den spirituellen Praktiken, die es gibt, und es gibt viele, sagt die Tradition, aus der ich komme, dass die heiligen Namen Gottes die machtvollsten sind. Denn durch das Singen der heiligen Namen, wie zum Beispiel dem Hare Krishna Maha Mantra, ist es möglich, dass wir den Spiegel des Geistes vor diesen ganzen Eindrücken, die wir haben, den materiellen Eindrücken, befreien, sodass wir klar wieder reflektieren können. Der letzte Punkt, den ich gerne machen möchte, und darüber habe ich eigentlich noch nicht gesprochen, ist, dass wir, um unseren spirituellen Fortschritt zu machen, uns auf die Grundlage stellen von spirituellen Schriften wie der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam. Wir werden große Inspiration und Kraft in unserem Leben daraus schöpfen können. Gut. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure und ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen also eine gute und geglückte Anwendung dieser spirituellen Prinzipien im Leben, sodass man einfach aus dem Leben etwas machen kann. Dass wir das volle Potenzial oder die volle Möglichkeit, die uns diese einzigartige Geburt als Menschen gibt, nutzen können und unsere Verbindung mit dem Höchsten herstellen können. Hare Krishna. Gut, nun möchte ich sehen, ob noch irgendwelche Fragen dazu sind. Dann können wir das noch ein bisschen vertiefen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja nicht länger als 10 Minuten, denn wir haben noch wir wollen euch nicht zu spät das mal reichen. Bitte schön. Oh, das müssen wir sofort ändern. Ja. Gut. Ich würde sogar, wenn wir keine haben, dann noch die empfehlen. Wir haben ja 2 Lungenflügel, nun werden wir 2 Fensterflügel benutzen. Mein spiritueller Meister hat mal zu dem Thema, was Sie aufbringen, also sagt, nichts im Leben nützt einem mehr etwas, wenn man keine Luft hat. Das ist ein ganz grundlegendes Bedürfnis. So, unser physischer Körper brauchte Luft zum Atmen, also Sauerstoff. So ist es aber auch in unserem spirituellen Leben. Wir haben nicht nur ein physisches Bedürfnis nach, sagen wir mal, Luft zum, materieller Luft zum Atmen, so will ich es mal ausdrücken. Wir haben auch ein spirituelles Bedürfnis nach spiritueller Luft zum Atmen. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie und wo sie spirituelle Luft zum Atmen kriegen und sind deswegen spirituell gesehen einfach nicht wach. Ich glaube, uns allen geht es so, wenn die Luft einfach mehr und mehr weggeht, dann schläft man ein und entschläft schließlich in den Tod hinein. Reimt sich sogar. Man schläft zuerst ein und entschläft dann in den Tod hinein. So ist es auch, wenn wir keine spirituelle Luft zum Atmen kriegen, keine Inspiration, kein Wissen, dann schlafen wir in einem spirituellen Sinne zunächst einmal ein und kommen dann in unseren spirituellen Tod hinein. Die meisten Menschen heutzutage kennen nur die rufen Fenster auf, wir brauchen den Sauerstoff. Ich finde, wir, die wir hier in unserem Govindam Kulturzentrum sind, sollten den Ruf auch nach spirituellen Sauerstoff gehen lassen. Ich brauche spirituelle Luft, sonst schlafe ich ein in meinem Dasein und gehe in meinen spirituellen Tod hinein. Ganz wichtiger Punkt, und das muss man täglich machen. Um ein Beispiel zu sagen, ich habe gehört, dass in Honolulu, Hawaii, da, die Hauptstadt von Hawaii, dass es da so Tunnel gibt, wo regelmäßig Menschen ohnmächtig werden, weil sie keinen Sauerstoff haben. Habe ich das richtig gehört? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der. Dann müssen wir nach Tokio gehen. In Tokio. Genug Städte, ja. Ich weiß, da wird auch Sauerstoff, glaube ich, verkauft. Da gibt es so einen Automat, da tut man sich den hinstellen und saugt den Sauerstoff ein. So? In Japan gibt es. Habe ich auch schon gehört. So. In einem spirituellen Sinne wäre es gut, wenn wir Sauerstoffautomaten in Bern aufstellen, damit spirituelle Luft zum Atmen kommt. Wir sollten irgendwie täglich in unserem Leben sehen, wo sind die Möglichkeiten für uns, tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Deswegen hat unsere Bewegung zum Beispiel Tempel aufgemacht, die es gibt in Zürich gibt es einen wunderschönen Tempel. Und die Bewegung, wir haben auch etwas Zweites gemacht. Und wir sprechen gerade vom Luft. Haben wir genug Luft hier? Ja. Ja. Wir haben auch ein neues Programm angefangen, was ich persönlich für sehr effektiv halte und was vielleicht bei Ihnen und bei euch auch ein mögliches Interesse stoßen könnte. Es ist klar, dass die wenigsten Menschen entweder zu einem Tempel gehen können, weil sie einfach zu weit entfernt liegen und unter Umständen auch einfach nicht so Menschen sind, die einen Tempel aufsuchen. Gibt es auch. Es ist auch möglich, spirituelles Leben für sich zu praktizieren, bei sich zu Hause, indem man zu Hause so etwas aufmacht wie einen kleinen Altar, dass man zu Hause sich Bücher anschafft, wie die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam und so weiter und so fort. Dass man zu Hause also Kraftquellen hat, wo man täglich spirituelle Luft sozusagen, den spirituellen Sauerstoff bekommen können. Sie haben mir ein Stichwort gegeben. Danke, das ist ein toller Einfall gekommen. Also mit so einem einfachen Satz, wir brauchen Luft, haben Sie bei mir ein Tor geöffnet. Yes, wir brauchen spirituelle Luft.
Ich hatte wirklich keine Luft.
Ja, Sie haben sich aber gut gehalten. Also ich hab manchmal gesehen, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen strapaziert war. Ja. Aber ja, klar, wir brauchen Luft. So, man sollte zu Hause sehen, dass da neben dem Sauerstoff, den man braucht, eben auch spirituelle Luft ist. Gut, jetzt habe ich so viel geredet zu dem einen Punkt, dass wir ans Ende gekommen sind, ein natürliches Ende. Tungavitya hatte jetzt noch eine schöne Idee gehabt. Möchtest du die Idee kurz sagen, wie du dir das vorgestellt hast? Haben Sie alle verstanden? Tungavitya singt sehr laut, aber spricht manchmal leise. Ja. Wir machen eine kleine Zeremonie, eine kleine indische Zeremonie, und man kann dann sich daran teilnehmen, man kann da teilnehmen, indem man Blumen nimmt und vor den Altar legt und opfert. Das ist eine schöne Frühlingszeremonie. Sind nicht, ich schaue mal, die habt ihr gebracht? Ja. Vielen Dank, dass ihr alle so teilnehmen konnten. Ein richtiger Frühlingsaltar geworden. Schön. Ich möchte noch zwei kurze Dinge ansagen. Wir werden im August wieder unser alljähriges Ferienlager, unser Sommerferienlager haben, wozu ich alle herzlich einladen möchte. Was das ist und wie man da hinkommt, kann man bei Tungavitya erfahren. Sie kann uns Auskünfte geben und vielleicht hat sie sogar Prospekte. Hat Prospekte. Ja, dann möchte ich alle inspirieren, oft hierher zu kommen, zu diesen wunderschönen Räumen, wo man sogar auch Sauerstoff auftanken kann, in materieller und in spiritueller Hinsicht. Ja, am Sonntag schon? Oh ja, schon Sonntag, diesen Sonntag schon. Und ich möchte jetzt allen ein Worten wünschen. Ja. Ich habe einen Schweizer, als der mit mir fährt und mir assistiert, und da mache ich unglaubliche Fortschritte im Schweizerdeutsch. Alle geschafft.